Wir sind im Kolosserbrief unterwegs und haben heute 17 Verse. Ich habe das mal so aufgearbeitet, dass ich euch ein bisschen durch den ersten Teil des Textes führe mit ganz wenigen Kommentaren und dann mich auf einen Vers konzentriere. Aber damit wir den Kontext haben und den Kolosserbrief auch mal als Ganzes mitbekommen, machen wir das auf diese Art und Weise. Neues Leben durch Christus. Ich glaube, schöner und anschaulicher hätte man es gar nicht beschreiben können als in dem Theaterstück, was wir gerade gesehen haben, wo das neue Leben so herauskriecht aus dieser Box, aus dem kleinen, engen, dunklen Kasten. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen Zeit, mal dieses Herauskriechen zu machen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein, ich lasse mich von Jesus aus meinem alten Leben herausholen und in diese Weite führen. Wir feiern heute das Abendmahl, eine tolle Gelegenheit zu sagen, heute mache ich es fest, heute sage ich es mal öffentlich, heute will ich zeigen vor Gott und der Welt, dass ich zu Jesus gehören will, dass ich aus meiner kleinen Box raus will, hinein in das neue Leben. Ich will von Jesus mehr, so hat sie es gesagt, als sie in der Box war. Ein bisschen Licht gesehen und dann, ich will mehr davon. Also herzliche Einladung, wenn du merkst, das ist für mich vielleicht heute dran. Ich weiß, hier sind viele, die haben das schon vor Jahren für sich geklärt. Aber es sind ja immer wieder welche dabei, die sagen, vielleicht muss ich das mal für mich heute ganz persönlich festmachen. Dazu die Ermutigung, nutzt heute die Gelegenheit, das Abendmahl als Einstieg, die Gebetsangebote wahrnehmen, zu jemandem gehen auf der Bühne und sagen, heute ist mein Tag, heute will ich aus meiner Box raus, ich will das mit Jesus festmachen. Also herzliche Einladung schon mal dazu, das neue Leben in Christus. Biografien prägen uns. Ich lese gerade oder habe gerade verschiedene Bücher gelesen, Biografien, ich liebe Biografien. Eins, Ulrich Pazani, dazu stehe ich. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen oder gekauft hat. Ich habe das verschlungen auf einem Flug, 4 Stunden durchgelesen. Unglaublich, weil so viel von unserer Zeitgeschichte auch in diesem Buch drin ist. Und auch geistliche Hintergründe, Zusammenhänge erklärt werden. Und ich glaube, in 20, 30, 40 Jahren wird man erst merken, was dieser Mann für unser Land und für Europa bedeutet hat. Als Evangelist, dessen Herz sich total einsetzt dafür, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören. Und darum geht es auch im ersten Teil unseres Textes. Wir lesen Kolosser 1, 1 bis 2 und ich habe das so bezeichnet, da sieht man das Herz eines Evangelisten. Also das hätte auch Ulrich Pazani so schreiben können. Wir lesen das mal zusammen laut, deswegen habe ich es da hingeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, sonst müsst ihr nochmal zum Optiker. Nein. Wir lesen zusammen. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr wisst, wie stark ich mich einsetze, ja, welche Anstrengungen ich auf mich nehme für euch und für die, die in der Stadt Laodicea wohnen und für alle anderen, die mich nie persönlich zu Gesicht bekommen haben. Ihre Herzen sollen ermutigt werden, ja, sie sollen ganz fest verbunden werden in der Erfahrung der Liebe Gottes. Noch weiter. Den ganzen Reichtum Gottes sollen sie erleben. Ihr Bewusstsein soll erfüllt werden, sodass sie das Geheimnis Gottes erkennen, das sich im Messias bündelt. Denn in ihm findet sich der kostbarste Schatz, das, was wirklich von bleibendem Wert ist. Die wahre Weisheit und die tiefste Erkenntnis. So schlägt das Herz eines Evangelisten. Ich mache mir Mühe. Ich scheue keine Mühe und Unkosten. Ich gebe mich dafür hin. Ich will, dass das alle hören, überall, zu jeder Zeit. Wir haben letzte Woche Henrik hier verabschiedet im Gottesdienst. Wer nicht da war, vielleicht noch als Info, er zieht nach Norddeutschland, wird aber bei Friends weiter arbeiten und versuchen in Norddeutschland sowas wie INCO, eine internationale Studentenarbeit, aufzubauen. Aber auch ihn zieht es zu den unerreichten Völkern. Er hat gesagt, ich muss noch dahin, wo noch niemand war, die noch nie das Evangelium gehört haben. Das ist das Herz eines Evangelisten. Ich muss denen das sagen, die mich noch nie gesehen haben, die ich gar nicht kenne. So sagt es Paulus hier in der Gemeinde in Laodicea. Und wenn man die Offenbarung dazu nimmt, da wird nochmal ein Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea erwähnt, dann ist das eine Gemeinde, die durch viele Schwierigkeiten ging, die sich selbst für reich und toll hielt, aber eigentlich gar nicht so toll war. Also da hatte Paulus schon einige Mühe mit den Christen in Laodicea. Sie sollen die Liebe Gottes erfahren. Das ist diese Entscheidung, aus der Box herauskommen und merken, da liebt mich jemand so sehr, dass er sein eigenes Leben für mich gibt. Eine Pioniersituation, hingehen, Menschen davon weitersagen. Den Reichtum Gottes sollen sie erleben. Wir haben es gesehen, wie freudig die beiden hier rausmarschiert sind. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Dieser Reichtum steht uns allen zur Verfügung. Und wenn wir schon lange Christen sind, dann vergessen wir das manchmal, dass die Welt immer noch größer ist, als wir sie verstehen oder kennen. Dass bei Jesus immer noch mehr ist, als wir bis jetzt schon erfahren und erlebt haben. Diese Sehnsucht danach, die wünsche ich uns. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den Messias erkennen, die wahre Weisheit und die tiefe Erkenntnis. Wir gehen mal weiter. Das Herz eines Evangelisten hatten wir. Jetzt kommt das Herz eines Hirten. Wir lesen zusammen. Ich betone das, damit euch niemand mit verführerischem Geschwätz in die Irre führt. Wenn ich jetzt auch nicht persönlich bei euch bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und ich freue mich, weil ich wahrnehmen kann, wie gut euer Leben in Gemeinschaft gelingt und wie unerschütterlich euer Vertrauen auf den Messias ist. Das ist das hirtliche Herz. Ich bin bei euch, auch wenn ich gar nicht bei euch bin. Meine Gedanken sind bei euch. Ich will wissen, wie es euch geht. Ich will wissen, ob ihr Gemeinschaft habt, ob das alles klappt, ob ihr euch von irgendwelchen Leuten in die Irre führen lasst. Das ist das Herz des Hirten. Geht es der Gemeinde noch gut? Sind die noch dabei? Haben die sich schon in irgendwelche Irrlehren verstricken lassen? Denn es waren ja viele unterwegs, die das wieder kaputt machen wollten, was Gott in den Städten angefangen hat, die die Gemeinden zerstören wollten. Durch alles Mögliche, durch komische Lehren, durch Mischung von verschiedenen Religionen, durch Ideologien, die mit hineinkamen. Und in dieser Gefahr stehen wir immer auch heute, dass wir das geistliche Leben, was Gott uns schenkt, vermischen mit dem, was der Zeitgeist so mit sich bringt. Wäre ein eigenes Thema, machen wir jetzt nicht. Jetzt kommt der Lehrer Paulus. Wir lesen: Mein Rat an euch ist, dass ihr euer Leben heute genauso gestaltet wie damals, als ihr den Messias Jesus in euer Leben aufgenommen habt. Macht euch an ihm fest und baut euch selbst in ihm auf. So werdet ihr fest und stark im Vertrauen auf ihn. Das ist ja genau das, was ihr von Anfang an gelernt habt. Und in dem allen soll sich eure Dankbarkeit mehr und mehr auswirken. Es geht noch weiter. Achtet darauf, dass es niemandem gelingt, euch durch hochtrabende philosophische Gedankengebäude oder sinnlose Betrügereien in seine Gewalt zu bringen. Das sind ja nichts anderes als bloße menschliche Überlieferungen, die sich nach den Grundmustern der Welt richten, dabei aber weit entfernt sind vom wahren Wesen des Messias. Hier geht es um die Lehre. Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Er erinnert an den Anfang. Er sagt, geht doch noch mal zurück auf das, was ihr gelernt habt, so wie ihr Jesus aufgenommen habt, so sollt ihr auch weiter mit ihm leben. Und ich denke, wir können an der Stelle mal so eine halbe Minute Pause machen und innehalten. Wie war das denn in meinem Leben, als ich Jesus aufgenommen habe? Was hat mich da begeistert? Welcher Kronleuchter ist mir aufgegangen? Welcher Satz, welches Wort von Jesus hat mich mitgenommen, mitgerissen? Mal eine Minute Stille, einfach mal nachdenken, wie hat das eigentlich angefangen bei mir? Das ist ja genau das, was ihr von Anfang an gelernt habt. Und in dem allen soll sich eure Dankbarkeit mehr und mehr auswirken. Zurück zu den Anfängen, könnte man sagen. Nicht nur eine gute Übung für das geistliche Leben, dass man sich mal an die erste Liebe zu Jesus erinnert, und manche stecken vielleicht noch mittendrin. Manche sagen, das ist schon so lange zurück, da muss ich echt nochmal nachdenken, wie war das eigentlich damals? Aber es entfacht wieder etwas in uns. Wir kommen wieder zu den Ursprüngen zurück. Wir merken wieder, da hat mich was so tief berührt. Das habe ich vielleicht aus dem Auge oder aus dem Fokus verloren, aber das gilt immer noch. Übrigens auch ein guter Tipp für Freundschaften und Beziehungen und Ehen, wenn es schwierig ist, sich mal an den Anfang zu erinnern, an das, was hat uns denn mal verbunden, was ist denn der Anfang gewesen? Niemand soll durch philosophische Gebäude oder sinnlose Betrügereien uns in seine Gewalt bringen. Ich finde das interessant, dass durch philosophische Gedanken man so gefangen genommen werden kann. Das ist ja eigentlich eigentlich wird da gesagt, es kann sein, dass diese Mächte dich dann auch gefangen nehmen, dass du in ein System einsteigst, ein philosophisches, ideologisches System, aus dem du alleine gar nicht mehr rauskommst. Pass auf, dass dir das nicht passiert, dass du nicht dich da gefangen nehmen lässt. Das sind nur menschliche Überlieferungen, die sich nach den Grundmustern der Welt richten. Wer ist der Stärkste? Wer ist der Beste? Wer hat das meiste? Wer kann das meiste? Grundmuster dieser Welt. Heute sind Wahlen. Ich wollte nur noch mal dran erinnern. Sicherlich beten wir heute für die Ukraine. Denke ich, dass ihr da mitbetet, dass das friedlich geht und dass eine Regierung gefunden wird, die das ganze Land auch in Frieden führen kann. Aber auch für uns Europawahlen, wichtige Entscheidungen stehen an. Welche Philosophien, welche Ideologien greifen nach Europa? Nur mal ein Gedanke wert. Was soll in Europa Raum haben? Was soll Europa bestimmen? Wenn man in die Geschichte Europas schaut, dann sieht man, dass Christen sich sehr stark engagiert haben, den Frieden zu sichern nach dem Zweiten Weltkrieg und gesagt haben, das geht nur, wenn wir als Europa zusammenarbeiten. Gibt's ein ganz spannendes Buch drüber von Jeff Fountain, so die Grundlagen. Das hat uns viele Jahre Frieden gebracht in Europa, wenn es auch dann an manchen Stellen doch nochmal gezündelt hat und Kriege ausgebrochen sind. Aber grundsätzlich, diese vielen Jahre Friede verdanken wir auch diesem europäischen Gedanken. Deswegen überlegt und betet und schaut, dass ihr euch beteiligt an diesen Wahlen. Dass wir gucken, was nimmt uns gefangen? Welche Ideologien und Philosophien greifen nach uns? Wollen herrschen. Wir gehen weiter. Jetzt kommt der Prophet. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen nach dem entlang gegangen, was gibt es für Grundfesten in der Gemeinde, für Menschen, die wichtig sind für eine Gemeinde. Bei Paulus scheint das alles vorzukommen. Wir lesen gemeinsam. Doch in ihm hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Auch ihr habt Anteil an seiner Fülle bekommen. Denn er ist der Kopf, der Ursprung und Herr über alle Herrschaftsmächte und Gewalten. Hier spricht er etwas aus als Selbstverständlichkeit, was aber einen riesigen Anspruch hat, dass Jesus, dass er der Kopf ist, der Herr über alle Herrschaftsmächte und Gewalten. Finde ich einen unwahrscheinlich hohen Anspruch und manchmal schwer dran festzuhalten, wenn man sieht, wie es in der Welt zugeht. Dass er der Herr aller Herren ist. Wir singen das manchmal, jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und ich glaube da fest dran, ich bin davon überzeugt, dass sich jedes Knie von jedem Despoten in dieser Welt eines Tages vor Jesus beugen wird. Dass jeder erkennen wird, dass Jesus der Herr ist. In der Begegnung mit ihm, spätestens im Gericht oder im Tod, wird jeder Mensch merken, dass Jesus der Herr ist und schon immer war, durch alle Zeiten hindurch und auch heute an diesem Tag. Hier wird prophetisch etwas ausgesprochen, was Wahrheit ist, ein Wort, das Gott uns zuspricht, damit wir uns nicht in die Irre führen lassen durch diese wechselnden Systeme und Herrschaften in dieser Welt, von denen er vorher schon als Lehrer und als Hirte gesprochen hat. Jesus ist der Herr. Es geht weiter. Wir reden jetzt über die Verbindung mit dem Messias. Wir lesen, durch eure Verbindung mit dem Messias seid auch in Gottes Volk aufgenommen worden. Das ist ähnlich, wie es bei den Juden durch die Beschneidung geschieht. Aber es geht hier nicht um einen Eingriff am Körper, sondern darum, dass ihr mit dem Messias verbunden seid. Was er erlebt hat, gilt auch für euch. Zusammen mit ihm seid ihr ins Grab hinabgestiegen, als ihr in der Taufe untergetaucht wurdet. Noch eine. Gemeinsam mit ihm seid ihr auch wieder zu einem neuen Leben auferweckt worden. Das geschah durch das Vertrauen auf die wirksame Kraft Gottes, die ja auch Jesus selbst von den Toten auferweckt hat.
Der Dreh- und Angelpunkt ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Weil Jesus auferstanden ist, können wir glauben, dass das alles stimmt. Wäre er nicht auferstanden, dann wäre es ein nettes System, ein liebevoller Umgang miteinander, die Nächstenliebe. Dann wäre es vielleicht etwas, was unser Leben auch bereichert, die Kirchenmusik und ich weiß nicht, was es alles dann geben würde und anschauliche Predigten und nette Dinge, die man so miteinander erlebt. Aber es wäre nicht die Verbindung mit Gott selbst. Es wäre ein religiöses System, wie andere religiöse Systeme auch. Dadurch, dass Jesus gestorben ist und die Schuld auf sich genommen hat und dadurch, dass er auferstanden ist, können wir in Beziehung zu Gott treten. Können wir ihm ungeschützt begegnen. Die Frage der Schuld ist nämlich erledigt. Wir lesen weiter. Wir lesen auch, ihr war tot, unempfänglich für Gottes Wirklichkeit. Das war das Ergebnis eurer Verfehlungen und der Tatsache, dass ihr in eurem bisherigen Zustand ganz getrennt von Gott und seiner Wirklichkeit wart. Aber Gott hat euch zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Ja, er hat unsere Verfehlungen vergeben, ohne jede Gegenleistung von unserer Seite. Geht weiter noch? Ein weiter? Die Anklageschrift mit allen Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtete, hat er unwirksam gemacht und an das Kreuz genagelt. So steht sie nicht mehr zwischen uns und Gott und uns. Was ist passiert? Alt und neu. Die Verbindung. Wenn wir in Jesus hineinkriechen, wenn wir in ihm das neue Leben finden, dann ist diese Verbindung hergestellt und wir werden lebendig. Auch das haben wir in dem Theaterstück sehr gut gesehen. Das Leben beginnt. Ein neues Leben beginnt. Gottes Wirklichkeit kommt in unsere Wirklichkeit hinein oder anders gesagt, wir werden versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Es eröffnen sich vollkommen neue Perspektiven für uns. Wir werden lebendig. Vorher waren wir unempfänglich für Gottes Wirklichkeit. Und ich glaube, das müssen wir uns immer bewusst machen. Wir denken immer, alle Menschen könnten schon sofort verstehen, wovon wir Christen eigentlich reden. Das ist aber nicht so, wenn sie nicht von Gottes Geist angerührt werden, wenn sie nicht diesen ersten Lichtstrahl erleben, wenn nicht wirklich Gott zu ihnen spricht und sie sagen, ich will das, ich will da mehr von, ich will mich damit beschäftigen. Wir brauchen es, dass Gottes Wirklichkeit uns anrührt und wir dann frei werden, auf ihn zuzugehen. Von daher können wir auch nie von Menschen, die ohne Gott leben, Dinge erwarten, die eigentlich für uns als Christen selbstverständlich sind oder die wir als Gottes Gebote annehmen. Denn das kann man erst verstehen, man hat erst den Zusammenhang, man hat erst den Rahmen, wenn man in dieses neue Leben eintritt. Wenn man in Christus das Echte entdeckt, wenn man sieht, dass das Leben nicht schwarz-weiß, sondern in Farbe ist. Dass die Gebote Gottes zum Leben führen und nicht das Leben verhindern, wie manche denken. Es gibt viele Widerstände gegen Christen, weil man denkt, die Christen sind Fremdkörper in dieser Welt, die passen nicht mehr, die müssen sich ändern, die müssen alles neu machen, die müssen jetzt neue Maßstäbe haben, die müssen neue Dinge tun. Nein, ich glaube gerade in dem Bewahren von den Geboten Gottes, dass wir uns an das halten, was Gott gesagt hat, sind wir ein Anstoß, natürlich, aber auch ein Aufruf, es gibt mehr. Es gibt noch eine Wirklichkeit, von der hast du jetzt noch keine Ahnung. Aber ich kann dir helfen, sie kennenzulernen. Ich glaube, diesen Anstoß müssen wir aushalten, dass wir uns nicht anpassen und die Schwellen zu niedrig legen und sagen, ja, alles ist in Ordnung, alles ist okay, sondern dass wir auch diesen Anstoß aushalten. Wir haben eine andere Sicht auf die Dinge, weil Gott uns seine Wirklichkeit geoffenbart hat. Weil wir das neue Leben kennen, weil wir wissen, was alles ist, wenn das alles möglich ist, wenn Gott unser Leben neu macht. Weil wir eine andere Perspektive gewinnen können. Gott hat uns zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Er hat unsere Verfehlungen vergeben. Wir können neu und frei leben, ohne jede Gegenleistung von unserer Seite. Keiner konnte etwas dafür einsetzen, einbringen, keine guten Taten zählen, keine großartigen Charaktere zählen, sondern jeder braucht die Vergebung. Die Anklageschrift mit allen Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtete, hat er unwirksam gemacht und an das Kreuz genagelt. Ich habe früher oft im Gericht gejobbt, in den Ferien. Meine Schwester ist Rechtspflegerin, mein Schwager ist Rechtspfleger und dann kriegte ich immer so einen Job in der Schuldnerkartei oder irgendwo habe ich dann gearbeitet in Ferien ein paar Wochen und das war immer ein ganz tolles Gefühl, mit so Aktenbergen über die Flure zu gehen. Man hat plötzlich so eine Autorität. Ich war ja noch Studentin, also keine Ahnung von nichts und schleppte dann die Akten durch die Gegend. Aber das ist wahrscheinlich ähnlich, wenn man dann weißen Kittel im Krankenhaus anzieht oder so, ich weiß es nicht. Man hat plötzlich so das Gefühl, so ja jetzt, ne? Die müssen jetzt mal alle gucken. Und dann konnten die bei mir, ich war in der Schuldnerkartei, da mussten die dann antanzen und begründen, warum sie jetzt ihre Schulden nicht bezahlt haben und so weiter. Das war ein ganz tolles Machtgefühl. Also es macht schon was mit einem. Und diese Paragraphen und Gesetze musste ich immer sortieren, so dickes Buch, den Schönfelder da, das Ding, immer neue Dinger rein, alte Dinger raus, alte Gesetze und so. Und ich dachte mir, wie kann man sich das überhaupt alles merken? Das ist ja Wahnsinn, was die Jurastudenten alles im Kopf haben müssen oder eben in dieser Schrift haben müssen. Tausende Paragraphen, gegen die man verstoßen kann. Und dann habe ich mir überlegt, wie dick wäre eigentlich das Buch, das ans Kreuz genagelt wurde. Allein mit meinen Sünden. Was hat Jesus da eigentlich auf sich genommen? Paragraph übertreten, Paragraph übertreten, Paragraph übertreten. Das Gesetz Gottes übertreten an so vielen Stellen. Manchmal willentlich und bewusst, manchmal auch unbewusst. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man. Auch wenn man unwissentlich was Falsches macht, kann man dafür bestraft werden. Was ist nicht alles an Paragraphen in meinem Leben schon übertreten worden? Was für eine Anklageschrift käme da zusammen? Und hier zu sehen, das Gesetz ist nicht einfach weg und aufgehoben. Es ist nicht einfach, macht doch, was ihr wollt. Sondern die Paragraphen gelten, aber die Übertretungen sind schon bezahlt. Diesen Anklagezettel, das, was mir vorgeworfen werden kann, hat Christus an das Kreuz geheftet, mit sich in den Tod genommen. Ich muss nicht mehr dafür gerade stehen. Als ich mir das so bildlich vorstellte und dachte, ja, meine Schuld hängt am Kreuz, dann dachte ich, aber wie gehen wir eigentlich untereinander mit Schuld um? Und ich musste an dieses Spiel denken, vielleicht kennt ihr das, oder diese Gags, wo man manchmal Leuten hinten auf den Rücken irgendwie einen Zettel klebt. Und die wissen das gar nicht. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, man ist dann unterwegs und alle lachen oder gucken blöd oder wissen, man weiß nicht so richtig, was ist denn eigentlich los? Und irgendwann merkt man, ich habe da irgendwie so einen Zettel auf dem Rücken. Ich glaube, dass wir manchmal als Christen einander Zettel auf den Rücken hängen. Der hat. Die hat. Wenn die wüssten, was der alles macht. Und dann geht das Reden hinter dem Rücken los. Wir nehmen die Schuld und halten sie fest. Wir nageln andere auf ihre Schuld fest, statt zu wissen, auch diese Schuld von den anderen hängt am Kreuz. Auch dafür ist Jesus gestorben. Ich muss jetzt nicht kleine Post-its auf den Rücken der anderen kleben und die Listen werden immer länger, was die alles falsch gemacht haben. Sondern ich darf auch diese Dinge an das Kreuz bringen und sagen, dafür ist Jesus gestorben. Die Anklageschrift mit den Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtete, hat er unwirksam gemacht und an das Kreuz genagelt. So steht sie nicht mehr zwischen uns und Gott. Wir lesen noch weiter, 15 bis 17, die wahre Macht. Und auch das geschah am Kreuz von Jesus. Die herrschenden Mächte und Gewalten hat er unschädlich gemacht und sie als Kriegsbeute in seinem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. Deshalb lasst euch jetzt nicht mehr von ihm in die Ecke stellen. Weiter. Das, was sie bestimmen wollen, zum Beispiel, was man essen oder trinken darf, oder welche besonderen Festtage man achten soll, all das sind nicht mehr als nur Vorschatten von dem, was in der Zukunft einmal kommen sollte. Jetzt aber ist es da, in ihm, dem Messias, ist das, worauf es wirklich ankommt, sichtbar und greifbar geworden.
Ich habe noch eine Biografie mitgebracht, der Klang meines Lebens, Patricia Kelly. Ich bin kein Kelly-Fan, noch nie gewesen, ich kenne die Musik auch gar nicht. Aber ich habe sie erlebt bei einem Frauentag in Frankfurt, Patricia Kelly von der Kelly Family, eine Tochter. Da war sie und hat 2 oder 3 Lieder nur gesungen, kam extra und das ganze Fanclub von ihr war da. Viele Frauen kamen nur, um die Kelly zu sehen. Und sie hat mich sehr beeindruckt. Sie schreibt in dieser Biografie viel über ihre Familie und auch den geistlichen Zusammenhalt ihrer Familie. Als gläubige katholische Christen haben sie von ihren Eltern sehr viel mitbekommen, ein Fundament für das Leben. Und sie schreibt von ihrer Erfahrung, als sie schwer krank war, in ihrem Zimmer lag längere Zeit. Sie schreibt, ohne jede besondere Erwartung begann ich zu lesen und war eigentlich überzeugt davon, dass ich nur verzweifelt nach einer Antwort suchte, die es nicht gab. Zunächst fand ich die Lektüre einfach nur interessant. Mir gefielen einzelne Sätze oder Passagen. Doch während ich so dalag mit dem Buch in der Hand, traf es mich plötzlich wie der Blitz. Das ist die Wahrheit. Ich war ganz erfüllt von etwas, das ich nur als lodernde Flammen beschreiben kann, als reine Wärme und Liebe von einer Art, die ich so lange nicht gespürt hatte. Mein Herz hatte Feuer gefangen. Das Leben war in diesen elenden Körper zurückgekehrt und mein Geist konnte gar nicht mehr aufhören zu denken, das ist die Wahrheit, nach der ich gesucht habe. Meine Augen richteten sich auf das heilige Herz Jesu, das ich als kleines Kind gefunden hatte, damit meint sie ein Bild, und das jetzt an der Wand mir gegenüber hing. Jetzt erinnere ich mich wieder, Jesus. Ich war verloren und du hast mich gefunden. Freudentränen rannen meine Wangen herab und ich dankte Jesus dafür, dass er mich nicht vergessen hatte. Du bist das Licht, du bist der Weg und die Wahrheit, Herr. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich mich selbst so verlieren? Lass uns beten. Herr, wir wollen uns nicht verlieren in Ideologien, Philosophien, Meinungen. Wir wollen uns nicht verirren in Schuld, Festhaltungen und Anklagen gegeneinander. Wir wollen uns nicht verirren, sondern in dir bleiben. In dem, was wir von Anfang an gewusst haben, so wie unsere Beziehung, unsere Liebe zu dir angefangen hat. Dieses brennende Herz, Herr, das wünsche ich mir neu, immer wieder neu. Dieses Herz des Evangelisten, der allen Menschen davon erzählen will. Das Herz des Hirten, der mitgeht und mitleidet und sich kümmert. Das Herz des Lehrers, der an die Anfänge erinnert, der Dinge durchschaut, der Klarheit bringt. Das Herz des Propheten, der deine Herrschaft schon sieht und proklamiert. Schenk uns dieses Herz, Herr. Lass uns mit dir so verbunden sein, dass diese Welt erkennt, dass du der Herr aller Herren bist, der über alle Gewalten steht. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus, denn in dir haben wir die Fülle des Lebens. Amen.